Du hörst Wohnsinn und Raumglück,
dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir machen in diesem Podcast diese Thematik bekannt
und wir laden euch ein zu Gesprächen mit interessanten Gästen.
Wir, das sind Martina aus Wien und ich bin Erika aus Hamburg.
Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Ein herzliches Moin und Ahoi hier wieder aus Hamburg zu unserem Podcast Wohnsinn und Raumglück. Ich begrüße dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zum Zuhören heute. Wir haben wieder eine spannende Folge, aber zunächst einmal ein lieber Gruß an dich, Martina, nach Wien und an unseren Gast auch in Wien. So viel schon mal vorab.
Liebe Erika, hallo liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir sind wunderbar im Sommer gelandet, die Ferienzeit. Und wir haben einen ganz tollen Gast heute bei uns. Und ich freue mich auf dieses Sommergespräch.
Sehr herzlich willkommen, lieber Max Steininger von der TU Wien. Sie sind heute unser Gast und Anlass, sage ich nur mal ein Stichwort, ist das Thema Natur. Darf ich Sie bitten, sich einmal selbst vorzustellen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Um vielleicht gleich was klarzustellen, ich bin nicht an der TU, sondern an der Hauptuniversität in Wien, aber das macht ja gar nichts. Und ich bin da als Psychologe und Neurowissenschaftler tätig im Bereich der Umweltneurowissenschaft. Das ist ein Themenfeld, das versucht, Umweltwissenschaften mit Neurowissenschaften zu kombinieren.
Wunderbar.
Ich freue mich schon aufs Gespräch.
Ja, wunderbares Thema. Und ich hatte ja schon angekündigt, es geht um Natur und Naturbezug. Und das ist ja auch bei uns, bei der Wohn- und Architekturpsychologie, ein wichtiger Faktor, den wir unbewusst oft gar nicht wahrnehmen, welche Rolle die Natur da spielt. Und nun gibt es eine neue Studie in Wien. Darüber wollen wir heute sprechen. Und ich verlese mal den ersten Teil der Pressemitteilung. In einer neuen Studie konnte ein internationales Team an Neurowissenschaftlerinnen unter Leitung der Universität Wien zeigen, dass Naturerfahrungen akute körperliche Schmerzen lindern können. Naturerfahrungen heißt überraschenderweise nicht nur tatsächliche Aufenthalte in der Natur, sondern bereits Naturvideos haben diesen Effekt. Die Forscher und Forscherinnen konnten nachweisen, dass beim Betrachten von Naturvideos akute Schmerzen als weniger intensiv und unangenehm bewertet wurden. Da schließe ich gleich meine erste Frage an, lieber Max Steininger. Können Sie uns bitte einmal beschreiben, was sind überhaupt Schmerzen? Wie definiert man das?
Also Schmerzen sind ein relativ komplexes Phänomen. Die internationale Gemeinschaft oder Assoziation für die Studien von Schmerz definiert es als eine unangenehme Sinnes- und Gefühlserfahrung. Also hier sind schon mal zwei wichtige Aspekte drin. Es geht nicht nur um das Signal, das wir von unserem Körper bekommen, also unsere Sinne, sondern auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Gefühlen auf dieses Sinneserlebnis reagieren. Und dieses Erlebnis ist mit einer eigentlichen, tatsächlichen oder drohenden Gewebsschädigung verknüpft. Das heißt, es geht um die Frage, dass etwas in unserem Körper passiert, das ein potenzielles Risiko für unseren Körper darstellt. Und dann geht es darum, wie wir dieses Erlebnis verarbeiten, auf einer körperlichen Ebene, aber auch auf einer emotionalen Ebene.
Sie haben ja diese Forschungen geleitet, ist das richtig?
Mhm, das ist richtig, ja.
Und es geht ja um die Verarbeitung, wie Sie schon gesagt haben, von den Schmerzsignalen im Gehirn und dass das reduziert wird, wenn der Mensch in die Natur blickt. Wer hat denn diese Studie beauftragt und was genau wurde untersucht?
Also die Studie ist eine Kooperation aus mehreren Einrichtungen. Auf der einen Seite ist es die Universität Wien. Hier war federführend die Social Cognitive and Affective Neuroscience Unit. Das ist der Arbeitsbereich, in dem ich tätig bin. Da geht es also um Neurowissenschaften und auch um Umweltneurowissenschaften. Aber es war auch das Institut für klinische und Gesundheitspsychologie involviert, der Environment and Climate Research Hub an der Universität Wien, der versucht, unterschiedliche Forschungsfelder miteinander zu verbinden. Es war auch das European Center for Environment and Human Health von der Universität von Exeter, das Center for Brain Health in Birmingham und zu guter Letzt das Zentrum für Umweltneurowissenschaften am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung involviert. Also wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Zentren. Und wir haben in der Studie versucht zu untersuchen, wie sich Naturkontakt oder Naturexposition auf die Schmerzverarbeitung bei Menschen auswirkt. Und dafür haben wir unsere Teilnehmerinnen im Magnetresonanztomographen untersucht, während sie unterschiedliche Umgebungen beobachtet haben. Das war einerseits eine natürliche Umgebung, andererseits war es eine städtische Umgebung und zu guter Letzt war es eine Innenraumumgebung, eine Büroumgebung könnte man sagen. Und während die Teilnehmerinnen diese Umgebungen beobachtet haben, haben sie auch Schmerzreize bekommen. Und wir haben sie einerseits gefragt, wie intensiv und unangenehm diese Schmerzreize waren, aber wir haben zur gleichen Zeit auch auf der Ebene ihres Gehirns gemessen, wie ihr Gehirn auf diese Schmerzen reagiert.
Sie hatten eben ja gesagt, was Sie messen, also dass sowohl der körperliche Schmerz als auch der emotionale, also dass es emotional was macht. Da würde ich noch mal einhaken. Zum Beispiel dieses Stressthema. Kann man das irgendwie auch messen? Also, und haben Sie das gemessen?
Manche Forscherinnen verstehen Schmerz als eine Form von Stress. Es gibt aber auch Personen, die behaupten, es ist ein bisschen komplizierter und lässt sich nicht so einfach aufeinander übertragen. Es gibt tatsächlich sehr viele Studien, die sich explizit dem Thema Stress gewirkt haben und wie sich Natur auf Stress auswirkt, die deutlich elegantere Designs hatten, wenn es jetzt wirklich um die Untersuchung von Stress geht. Aber man kann schon behaupten, dass ja die Schmerzverarbeitung eine Form von Stress ist und dass wir natürlich mit der Studie zeigen können, dass dieser Stress, der Stress, der durch den Schmerzen ausgelöst wird, auch hier weniger intensiv bei den Personen ist.
Sie hatten erwähnt, dass Sie ja auch Bilder von Innenräumen gezeigt haben. Und war das dann für alle Teilnehmer dasselbe Bild und gab es ein Bild von Innenräumen oder gab es mehrere?
Es war für alle Teilnehmerinnen dasselbe Bild. Also wir haben bei der Untersuchung darauf geachtet, dass die Bedingungen wirklich für alle gleich sind und dass auch alle Personen alle Bedingungen zu Gesicht bekommen. Das erlaubt uns einen besseren Vergleich zwischen unterschiedlichen Bedingungen zu treffen. Und bei der Innenraumumgebung war es so, dass es immer ein Bürokontext war und da auch immer dasselbe Bild. Also man hat einen Schreibtisch gesehen mit einem Computer, mit unterschiedlichen Schreibtischutensilien und so weiter und so fort.
Es geht ja um diesen Naturbezug. Inwiefern hat man denn auf diesem Bild Natur erkennen können?
In der Innenraumumgebung meinen Sie?
Aha,
In der
ja.
Innenraumumgebung haben wir es so gehalten, dass man wirklich gar keine Natur erkennen kann. Also wir
Okay.
haben uns explizit dagegen entschieden, ein Fenster mit unterschiedlichen Umgebungen zu sehen, weil wir wirklich schauen wollten, was passiert eigentlich in dem Vergleich von diesen unterschiedlichen Umgebungen.
Und da würde mich jetzt auch noch mal tatsächlich auch als Raumexpertin interessieren, wie waren denn da die Ergebnisse?
Also wir hatten ja drei Bedingungen. Wir hatten die natürliche Umgebung, die städtische Umgebung und die Innenraumumgebung. Und wir haben die dritte Umgebung gewählt, weil wir aus früheren Untersuchungen gesehen haben, dass Natur sehr oft mit einer unfairen städtischen Umgebung verglichen wird, sage ich jetzt einmal. Also eine sehr unästhetische Umgebung, bei der sehr viel los war, verkehrstechnisch, bei der sehr wenig Grünflächen waren. Und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich kein wirklich fairer Vergleich, weil ja städtische Umgebungen auch durchaus schön sein können. Deshalb war es für uns wichtig, eine Umgebung zu erschaffen, die der natürlichen Umgebung nicht allzu unterschiedlich ist. Und zusätzlich zu dieser städtischen Umgebung haben wir gesagt, wir möchten aber auch noch einen dritten Vergleich. Deshalb haben wir uns für die Innenraumumgebung entschieden, weil es für uns wichtig war zu sehen, ist es jetzt die Natur, die den Schmerz senkt, oder ist es die städtische Umgebung, die den Schmerz erhöht? Und was wir interessanterweise gesehen haben, war, dass die subjektiven Angaben der Schmerzen in der städtischen und in der Innenraumumgebung immer gleich waren und dass auch die Reaktion des Gehirns auf den Schmerz in der städtischen und in der Innenraumumgebung gleich war, aber geringer in der natürlichen Umgebung.
Aber sehr, sehr interessant, muss ich jetzt ganz spontan sagen, weil das ja jetzt deutlich eben zeigt, welchen Einfluss eben auch die Naturbilder haben.
Genau, richtig, ja.
Mich würde jetzt aber auch noch mal interessieren, wir arbeiten ja schon länger mit älteren Studien aus den 80er Jahren, bei denen ja auch schon mal eine Studie zum Thema Naturbezug und der Wirkung auf uns Menschen hatte. Was hat Sie jetzt veranlasst, diese neue Studie zu machen? Weil hier bei Ihnen geht es ja, denke ich, ausschließlich um Bilder, also um bewegte Bilder.
Also es hat mehrere Gründe gegeben. Wir sind tatsächlich nicht die erste Studie, die sich angeschaut hat, wie Natur auf Schmerzverarbeitung wirkt. Tatsächlich haben wir gerade eine Studie unter Begutachtung, wo wir versuchen, alle früheren Erkenntnisse zusammenzufassen und ein Gesamtbild zu bekommen. Und bei der Studie, bei der Zusammenfassung dieser unterschiedlichen Ergebnisse ist uns aufgefallen, dass eigentlich fast alle Studien sich in ihrem Design, also in der Art und Weise, wie sie gestaltet wurden, auf Selbstangaben von Personen konzentriert haben. Und Selbstangaben von Schmerz sind sehr wichtig, weil wir ja vorhin schon in der Definition gehört haben, dass es ein subjektives Erlebnis ist. Aber sie sind auch von sehr vielen unterschiedlichen Dingen beeinflusst, die nicht spezifisch für Schmerzen sind. Also man kann sich Schmerzen wie ein sehr kompliziertes Puzzle vorstellen, das aus mehreren Teilen besteht. Es geht auf der einen Seite um die Signale, die wir von unserem Körper bekommen. Wo im Körper kommt der Schmerz her? Ist es meine linke Hand? Ist es meine rechte Hand? Wie intensiv ist der Schmerz? Also habe ich beispielsweise auf eine heiße Tasse gegriffen oder habe ich auf eine Herdplatte gegriffen? Und dann geht es aber bei anderen Verarbeitungsschritten um unsere Emotionen, um unsere Gedanken. Also bin ich beispielsweise ängstlich dem Schmerz gegenüber oder bin ich frustriert, dass er nicht mehr weggeht? Und all diese Dinge sind wichtig, aber all diese Dinge fließen auch in unsere subjektiven Bewertungen mit ein. Und wenn wir eine Person fragen, wie schmerzhaft etwas war, dann spielen all diese Faktoren eine Rolle und wir können aber nicht sagen, welche Aspekte nun beeinflusst wurden durch den Naturkontakt. Und deshalb war es für uns wichtig, die Personen im Magnetresonanztomographen zu untersuchen, weil wir auf der Ebene des Gehirns diese unterschiedlichen Puzzleteile mehr oder weniger gut auseinanderdividieren können. Das heißt, wir haben hier ein besseres Verständnis dafür, was passiert eigentlich wirklich in diesem komplexen Prozess der Schmerzverarbeitung, welche Teile werden beeinflusst und welche Teile werden vielleicht nicht so stark beeinflusst.
Und es ist ja entkoppelt von dieser Emotion, nicht?
Genau, richtig. Also die emotionale Komponente des Schmerzes spielt eine wichtige Rolle in der Schmerzverarbeitung und die gehört auch dazu. Aber das, was wir als Nozizeption bezeichnen, also das eigentliche Signal, das wir von unserem Körper bekommen, wo der Schmerz herkommt und wie intensiv er ist, das ist sozusagen der erste Schritt, den unser Gehirn verarbeitet. Und darauf aufbauend werden zusätzliche Schichten hinzugefügt. Also, wie reagieren wir emotional darauf? Können wir uns an eine Situation erinnern, die ähnlich war in der Vergangenheit? Und all diese Dinge beeinflussen dann auch, wie wir diesen Schmerz subjektiv wahrnehmen. Das heißt, das sind wichtige Elemente, aber sie sind natürlich nicht spezifisch für den Schmerz. Was heißt das? Das heißt, dass sie auch in anderen Situationen auftreten. Ich habe Erinnerungen an viele andere Dinge auch, nicht nur an schmerzhafte Erfahrungen. Ich habe Angst, ich habe Frustration gegenüber anderen Situationen im Leben auch. Und diese Dinge spielen beim Schmerz zwar eine Rolle, aber sie treten eben auch in diesen anderen Situationen auf und sind deshalb nicht spezifisch dafür.
Da würde ich gerne ein Seminar dazu machen, weil ich eben auch, wie Sie sagen, es ist einfach auch emotionsgetrieben oder geleitet, wie wir etwas empfinden. Und so ist es ja bei unseren Räumen auch. Ich würde jetzt gerne noch mal nach Farben speziell fragen, beziehungsweise nach Gerüchen. Wenn Sie also Bilder zeigen, wenn jemand sich in der Natur aufhält, dann nimmt er ja auch über den Geruchssinn wahr. Das heißt, man duftet, man riecht, wenn frischer Regen war oder Trockenheit, also all diese Dinge, das, was von Pflanzen ausgeht, riecht man. Das kommt ja noch hinzu. Das ist ja bei Naturbildern, bei Videos eben nicht der Fall.
Das ist richtig, ja. Tatsächlich ist es so, dass wir bei der Studie ausschließlich Bilder und Geräuschkulissen hatten. Und bei tatsächlichen Naturerfahrungen ist es ja so, dass wir sehr, sehr viele Sinneskanäle haben, die aktiv werden. Also wir riechen etwas, so wie Sie es gerade gesagt haben, oder wir spüren die Sonne auf unserer Haut oder wir spüren den Wind in unserem Gesicht. Das sind alles Dinge, die wir im Laborsetting nur schwer integrieren können. Tatsächlich ist es so, dass es ein paar Studien gibt, die sich auch mit dem Einfluss von Gerüchen beschäftigt haben und zeigen, wenn man diese Sinneseindrücke kombiniert, dann scheint die Erfahrung auch besser zu funktionieren. Klarerweise. Also im Kontext von Schmerzen macht das natürlich sehr viel Sinn, weil unsere Annahme ist, dass Natur deshalb auf den Schmerz wirkt, weil sie uns von dem Schmerz ablenkt. Wir haben als Menschen nur eine begrenzte Fähigkeit, uns auf mehrere Dinge zugleich zu konzentrieren. Und wenn wir jetzt unterschiedliche Sinneskanäle haben, die uns Informationen liefern, also Geruch, Geräusche, Sehen, vielleicht auch taktile Erfahrungen, also dass wir etwas spüren, beispielsweise wie wir auf einem weichen Rasen sitzen, dann gibt es hier natürlich mehrere Möglichkeiten, uns von der eigentlichen schmerzhaften Erfahrung auch abzulenken.
Ich finde es sehr interessant, was Sie sagen, dass es so funktioniert oder dass es die Vermutung gibt, dass es durch diese Ablenkung eben geschieht. Und das ist jetzt ohne wissenschaftlichen Background in der Hinsicht, ist es ja tatsächlich so, dass man das auch selber so erleben kann, wenn man zum Beispiel, ich jetzt erst kürzlich am Meer bin, ja, und diese Eindrücke auf mich wirken lasse und dann spürt man dieses ganze Naturerlebnis so intensiv, dass man eigentlich auch wegkommt von diesem sich mit etwas auseinandersetzen. Und das sind ja total schöne Momente, die die Natur eigentlich immer wieder geben kann.
Genau, da gibt es auch relativ viel Forschung dazu, wie uns Naturerfahrungen dabei helfen können, aus beispielsweise Gedankenkreisen zu entfliehen. Also es gibt den Begriff der Rumination, dass man immer wieder Gedanken umwälzt und um ein Thema ruminiert. Und da gibt es relativ viel Evidenz, die zeigt, dass Naturerfahrungen uns dabei helfen können, diese Gedankenkreise abzudrehen und uns tatsächlich auf das zu konzentrieren, was uns gerade jetzt umgibt. Also die Annahme ist hier nach einer sehr prominenten Theorie, dass es gewisse Elemente in der Natur gibt, die unsere Aufmerksamkeit auf eine Art und Weise beanspruchen, die angenehm ist. Also man denkt da beispielsweise an das Muster, das die Sonne wirft, wenn sie durch ein Blätterdach scheint und der Wind, der diese Blätter in Bewegung setzt und diese unterschiedlichen Muster an Schatten und Licht, diese Spiele aus Schatten und Licht erzeugt, die uns dann auf eine gewisse Art und Weise faszinieren.
Ich würde jetzt gerne noch mal wissen, was für Bilder haben Sie eigentlich Ihren Studienteilnehmern und Teilnehmerinnen gezeigt?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir haben in der Studie uns für virtuelle Szenen entschieden. Also diese Szenen waren computergeneriert. Sie waren von einem Grafikdesigner entworfen. Und für uns war das wichtig, weil wir gewisse Elemente zwischen den Umgebungen gleich halten wollten. Also Elemente wie Luminanz, Helligkeit oder wie viel Bewegungsenergie in dem Bild drinnen ist. Es gibt nämlich Theorien, die sagen, dass es gewisse Low-Level-Features, nennt man das dann in der Forschung, gibt, visuell beispielsweise oder was die Geräuschkulisse betrifft, die einen Einfluss darauf haben könnten, warum wir Umgebungen als positiv oder negativ wahrnehmen. Und wir wollten ein hohes Maß an Kontrolle haben, um diese Umgebungen gleich zu halten. Und indem wir virtuelle Umgebungen genutzt haben, war das natürlich für uns einfach möglich. Also wir sind hier so vorgegangen, dass wir zuerst die natürliche Umgebung gestaltet haben und dann im urbanen Kontext beispielsweise einfach urbane Elemente hinzugefügt haben. Das heißt, die urbane Szene, die wir den Personen gezeigt haben, war eigentlich eine relativ positive und eigentlich auch relativ ästhetische urbane Umgebung. Man sieht da eine Wassermasse in der Mitte, im Hintergrund sieht man höhere Gebäude, man sieht eigentlich ein Parksetting. Und für uns war es eben wichtig zu untersuchen, ob auch so eine relativ angenehme urbane Umgebung schon den Unterschied machen kann.
Und hat sie es gemacht?
Ja. Also wir haben hier gesehen, dass die urbane Umgebung dazu geführt hat, dass die Schmerzen als intensiver, unangenehmer wahrgenommen wurden und auch auf der Ebene des Gehirns das zu einer stärkeren Reaktion geführt hat. Wobei man dazu auch sagen muss, wie ich es ja bereits schon erwähnt habe, wir hatten auch Geräuschkulissen und die Geräuschkulissen waren natürlich schon auch so gestaltet, dass sie einem urbanen Kontext entsprechen. Das heißt, man hat Verkehr gehört, man hat Baustellengeräusche gehört und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die uns ständig umgeben in einem urbanen Kontext, die wir aber auch häufig bewusst oder unbewusst ausblenden und die uns deshalb gar nicht so gewahr oder gar nicht so unserem Bewusstsein zugänglich sind.
Und hatten Sie im Vorfeld in diesem Kontext von der Bildgestaltung farblich Vorgaben gegeben? Also war irgendein Schwerpunkt auf irgendeine Farbe oder wie hat man das ausgewählt?
Nein, also bei den natürlichen Umgebungen war es für uns wichtig, dass wir eine Kombination aus Green und Blue Space hatten. Das ist eine Bezeichnung, die man verwendet in dem Forschungsfeld, um einfach zu beschreiben, dass es unterschiedliche Farbdominanzen geben kann. Also ein Green Space ist beispielsweise ein Wald, ein Blue Space wäre jetzt das Meer oder ein See. Es gibt auch White Spaces, die in Österreich auch immer wieder zu finden sind, wenn auch weniger. Also Schneeumgebungen.
Ja.
Und für uns war es wichtig, diese Kombination aus Green und Blue Space zu haben. Und für uns war es aber auch wichtig, gewisse Elemente zu integrieren, von denen man weiß aus der Vergangenheit, dass sie als positiv und ästhetisch wahrgenommen werden. Zum Beispiel eine größere Wassermasse oder die Bewegung von Wind oder der Verlauf von der Sonne über den Tag hinweg. Also es gibt jetzt beispielsweise auch immer neuere Forschungen und Ergebnisse, die zeigen, dass Natur ja auch immer eine Veränderung von Dingen betrifft. Also wir sehen ja ganz oft einen Wechsel zwischen Wetterlagen oder eine Veränderung im Tagesverlauf. Und auch diese Veränderung ist wichtig, um positive Auswirkungen auf uns zu haben.
Das würde ich tatsächlich jetzt gleich auch nochmal anschließen an Sie als Neurowissenschaftler, weil Veränderungen wissen wir eben auch, also so überraschende Akzente oder Kontraste spielen eben auch für unser Gehirn eine wichtige Rolle. Wie ist das damit? Gibt es da auch schon Ergebnisse, die Sie sozusagen vielleicht en passant irgendwie herausfiltern
Ja.
konnten?
Nein, aus dem neurowissenschaftlichen Bereich gibt es das in dem Zusammenhang noch nicht. Aber ja, klar, der Mensch ist ein Kontrastwesen. Also wir leben davon, Unterschiede wahrzunehmen. Und wenn sich eine Umgebung verändert, dann ist das für uns natürlich auch besonders interessant, weil wir hier mehr Unterschiede erkennen können.
Also wirklich sehr, sehr spannend. Also es müsste ja nach Ihren Schilderungen einen Unterschied machen, ob ein Mensch, der Schmerz empfindet, sich direkt in der Natur aufhält und eben alles das wahrnimmt. Also tatsächlich alle Eindrücke wie eben das Gras, der Wind, die Sonne. Und ein Unterschied zu einer Wahrnehmung, wenn ich zum Beispiel im, wie heißt der, Magnetresonanz.
Magnetresonanztomograph. Ja.
Da bin und einfach nur Bilder schaue. Da müsste es auch einen Unterschied geben. Haben Sie das auch herausgefunden?
Ja, in unserer Studie haben wir das nicht konkret untersucht, aber in einer zusammenfassenden Arbeit, also in der systematischen Analyse, Meta-Analyse, die wir durchgeführt haben, haben wir das als Faktor integriert und da haben wir gesehen, dass es schon einen Hinweis darauf gibt, dass Reize, die mehrere Dimensionen umfassen, auch einen stärkeren Effekt haben. Also hier hat man das vor allem im medizinischen Kontext sich angesehen und dann hat man beispielsweise Studien gehabt, die Personen nur Geräuschkulissen vorgespielt haben. Dann hatte man Kombinationen aus Geräuschkulissen und visuellen Eindrücken. Dann hatte man sehr immersive Virtual Reality Umgebungen, wo Personen Virtual Reality Brillen auf hatten, das heißt auch interagieren konnten mit diesen Umgebungen. Und da haben wir gesehen, je mehr Sinnesmodalitäten angesprochen werden, desto größer scheint der Effekt zu sein.
Und darf ich noch mal nachfragen, Der Unterschied von Naturwahrnehmung, also von dieser positiven Naturwahrnehmung zu den anderen, wo eben nichts oder nur kurze oder kleine Differenzen festgestellt wurden, wie groß ist denn der Unterschied? Kann man sagen, das Schmerzempfinden ist um 10% oder um 25% reduziert? Gibt es dazu auch Ergebnisse?
Tatsächlich ist es so, dass der Effekt relativ klein ist, was uns persönlich nicht überrascht hat, weil nicht pharmakologische, also nicht auf Medikamenten basierende Schmerzbehandlungsansätze meistens eher kleine Effekte zeigen. Also das ist jetzt nicht etwas, was überraschend war. Man weiß zum Beispiel aus der Musikforschung, dass selbst ausgewählte Musik ja auch dabei helfen kann, besser mit Schmerzen umzugehen. Und wir finden hier einen Effekt, der ungefähr eine ähnliche Größe hat. Ja, also wenn man sich eine Skala vorstellt von 0 bis 10, wo 0 bedeutet, ich habe gar keine Schmerzen und 10 ist der schlimmste Schmerz, den ich empfinden kann, dann haben wir es hier mit einem Unterschied von ungefähr einem Skalenpunkt zu tun. Ja, also das ist statistisch relevant und es ist auch klinisch relevant, aber es ist ein kleiner Effekt. Und das ist auch wichtig zu betonen, man darf Natur jetzt nicht als Allheilmittel verstehen, sondern es ist ein zusätzlicher Hebel, den wir in der Behandlung von Schmerzen nutzen können. Und bei der Behandlung von Schmerzen ist es immer wichtig, diese unterschiedlichen Aspekte der Schmerzverarbeitung zu berücksichtigen. Also unsere Biologie spielt da eine Rolle und deshalb sind Medikamente wichtig. Unsere Psyche spielt eine Rolle, weshalb psychologische Interventionsansätze wichtig sind. Unser soziales Umfeld spielt eine Rolle, aber unsere Studie zeigt eben auch, dass Umgebungsfaktoren auch eine Rolle spielen. Und wenn wir den Schmerzbehandlungsansatz versuchen, umfassend zu verstehen und all diese Elemente zu integrieren, dann haben wir auch einfach bessere Chancen, um mit Schmerzen, seien sie chronisch, seien sie akut, besser umzugehen.
Wenn man an diese baulichen Situationen denkt, Hospitäler und Sanatorien und so weiter, und es gibt ja wirklich tolle Beispiele, wo man den Kontakt zur Natur aktiv hat, auch wenn man jetzt, ich sage mal, bettlägerig wäre und man hat einen schönen Blick hinaus oder man hat die Möglichkeit, frische Luft zu riechen oder die Stimmung des Wetters mitzubekommen, dann ist das natürlich förderlich für die Genesung. Und ich entnehme dem Ganzen natürlich jetzt auch, dass zum Beispiel die Absenz von Natur in solchen Heilanstalten nicht förderlich ist.
Ich denke ja. Also man braucht ja noch mehr Studien, aber es scheint schon so zu sein, dass die Inklusion von natürlichen Elementen, gerade im Klinik-Setting beispielsweise, also wenn es jetzt um Klinikgärten geht, nicht nur für die Patientinnen gut zu sein scheint, in dem Sinne, dass sie besser mit stressreichen Erfahrungen umgehen können, dass sie eine allgemeine Wohlbefindenssteigerung haben, aber wie unsere Studie jetzt eben auch nahelegt, dass sie potenziell weniger Schmerzen empfinden, wenn sie sich in dieser Umgebung befinden. Sondern es ist auch so, dass solche Klinikgärten ja auch für das medizinische Personal einen positiven Einfluss haben. Ja, also wenn man beispielsweise die Möglichkeit hat, sich kurz in einem solchen Setting zu entspannen, dann hilft einem das potenziell auch besser mit den Alltagsanforderungen in der Arbeit umzugehen. Das heißt, wir haben hier eine Win-Win-Situation, die wirklich alle Personen, die in diesem Genesungsprozess beteiligt sind, davon profitieren können. Und es ist eigentlich, jetzt mal vom Flächenverbrauch abgesehen, eine relativ einfache Art und Weise, hier einen positiven Effekt herbeizuführen, der ja auch viele positive Nebenwirkungen hat. Also wenn man jetzt beispielsweise an die Klimakrise denkt, dann haben solche Klinikgärten ja auch das Potenzial, das Mikroklima in dieser Umgebung zu verbessern, dahingehend, dass sie Schatten spenden, dass sie Kühle spenden können während Hitzewellen und so weiter und so fort.
Da schließe ich jetzt auch noch mal eine Frage an. Wie würden Sie sagen, wirkt es sich auf uns Menschen aus, wenn man vielleicht gar keinen Bezug zur Natur hat? Nehmen wir mal an, da sitzt jemand im Gefängnis und sitzt in einem kahlen Raum und wird in einen noch kahleren Garten hinausgeführt, wo man sich dann vielleicht einmal am Tag bewegt. Was würden Sie sagen, sind da die Auswirkungen auf die Menschen?
Das ist schwer zu sagen. Also das ganze Forschungsfeld der Umweltneurowissenschaften ist ja aus der Tradition entstanden, dass man sich angesehen hat, wie Tiere, also beispielsweise Mäuse oder Ratten, in komplett deprivierten Umgebungen eigentlich aufwachsen und sich entwickeln. Und da ist man drauf gekommen, dass es hier neuronal eigentlich zu sehr ungünstigen Entwicklungsverläufen kommt, wenn es überhaupt keine Möglichkeit zur Stimulation, zur Bewegung oder zum Wahrnehmen gibt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, das weiß man aber einfach noch nicht sehr gut, dass sowas im Kontext von Menschen ähnliche Auswirkungen hat. Wie sich die aber genau ausgestalten, das weiß man einfach noch nicht.
Nein, nein. Ja.
Das haben ja wir auch, Erika, wenn du dich erinnerst, es ging ja sehr, sehr oft im baulichen Kontext auch um die Monotonie von Fassaden
Oh,
oder
ja.
von Gebäuden, die aneinandergereiht werden, oder von Innenräumen, von Büro-Großflächen, die sehr monoton gestaltet sind, wo es eben keine Veränderungen gibt und keine Abwechslungen, dass sich das sehr negativ auswirkt auf die Menschen da drin.
Erinnerst dich bestimmt, es gibt eine bestimmte Fassade hier bei uns in Hamburg. Wenn ich da vorbeifahre, dann krampft sich bei mir sozusagen alles zusammen, weil da nichts zu sehen ist. Mich würde noch interessieren, Herr Steininger, was würden Sie jetzt im Kontext von Raumwahrnehmung empfehlen nach den Ergebnissen Ihrer Studie? Ohne das jetzt wissenschaftlich so zu belegen, sondern einfach aus Ihren ganz persönlichen Erkenntnissen?
Das ist schwierig für mich zu beantworten. Ich denke, dass Sie als Architektinnen da ein sehr gutes Gespür und sehr viel Erfahrung damit haben, wie Räume gestaltet werden können. Und ich denke aber, dass es Sinn macht, zusätzlich auf die Ergebnisse der Forschung zu achten, was jetzt beispielsweise Ästhetikforschung oder was Umgebungsforschungen betrifft, weil wir aus diesen Forschungen relativ gute Hinweise darauf haben, welche Elemente möglicherweise bei besonders vielen Personen positive Auswirkungen zeigen. Und hier zeigt sich beispielsweise aus der Umweltpsychologie oder aus der Umweltforschung, dass natürliche Elemente hier einen besonders positiven Einfluss haben können. Also ich denke da an eine interessante Studie, die versucht hat, besonders ästhetische urbane und besonders ästhetische natürliche Kontexte zu identifizieren. Und es war deutlich einfacher für die Forscherinnen, ästhetische, natürliche Umgebungen zu finden im Vergleich zu den urbanen Kontexten. Das heißt, wir scheinen hier auf eine gewisse Art und Weise eine Präferenz für diese Kontexte zu haben und diese Elemente dann in Raumgestaltung zu integrieren, ist, glaube ich, ein relativ einfaches Mittel, um hier zumindest die Ästhetik, die Wahrnehmung von unterschiedlichen ästhetischen Eindrücken zu verbessern.
Und das Schöne ist, wir haben ja anhand dieser Methodik in der Wohn- und Architekturpsychologie, wenn wir Grundrisse und bestehende Objekte oder Planungen analysieren, dass wir wirklich, ich sage jetzt einmal, dieser Absenz von notwendigen Dingen, die wir als Bedürfnisse dann auch haben, wenn wir dieses Gebäude beziehen, ja, dass wir genau auf solche Schwachstellen schon im Vorfeld aufmerksam machen können. Und es ist natürlich schon sehr hilfreich, dass man quasi den Finger am Plan schon da drauf legen kann, wo man weiß, dass sich potenziell mit hoher Wahrscheinlichkeit das nicht so entwickeln wird, wie man sich das vorstellt. Ja, und dass man dann rechtzeitig noch eingreift und Maßnahmen ergreift, noch in der Planung, bevor das dann sozusagen in Beton gegossen wird.
Wer interessiert sich denn eigentlich für Ihre Studie?
Also, ich hoffe, dass es im Bereich der Umweltneurowissenschaft, aber auch im Bereich der Schmerzforschung viele Forscherinnen geben wird, die Ergebnisse aufgreifen, weil es tatsächlich sehr wenige Personen gibt, sehr wenige Forschungsgruppen gibt, die sich mit diesem expliziten Zusammenhang aus Natur und Schmerz beschäftigen. Und ich denke aber, dass wir mit den Ergebnissen erste gute Hinweise darauf finden, dass wir hier einen Hebel haben, um die Behandlung von Schmerzen zu verbessern und hoffe, dass auch zukünftige Forschergruppen hier weitere Erkenntnisse finden, um den Bereich ein bisschen populärer und prominenter zu machen. Weil Forschung ist nie eine Einzelaktivität, sondern immer eine Gruppenaktivität. Und es braucht viele Personen, die sich einem Thema widmen, um eine Perspektivenpluralität zu haben, aber auch um sich gegenseitig kritisch zu hinterfragen. Und ich hoffe, dass die Studie vielleicht ein Anreiz ist, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Schön, vielleicht können wir auch dazu beitragen hier mit dieser Folge im Podcast. Wie geht es jetzt weiter für Sie, Herr Steininger, auch mit Ihren internationalen Forschungskollegen und Kolleginnen?
Also, wie ich es ja bereits schon erwähnt habe, haben wir gerade den systematischen Review und die Meta-Analyse in Begutachtung. Damit hoffen wir, ein weiteres Paper liefern zu können, das auf diesen Forschungsbereich aufmerksam macht. Was mich persönlich aber besonders interessiert, ist das Thema im Kontext von chronischen Schmerzen zu untersuchen, weil chronische Schmerzen ein Bereich sind, der sehr, sehr viele Menschen betrifft. Also es gibt Schätzungen, dass bis zu 20% der Bevölkerung von chronischen Schmerzen betroffen sind. Das heißt, wir haben hier eine wirkliche Wichtigkeit, mit dem Thema umzugehen. Aber wir wissen noch so gut wie gar nichts darüber, wie sich Naturkontakte auf chronische Schmerzen auswirken können. Es gibt ein paar erste Studien, die auch gute Ergebnisse zeigen, aber die muss man natürlich weiter bestätigen und man muss herausfinden, welche Wirkmechanismen denn hier wirklich eine Rolle spielen. Also warum führt es denn beispielsweise dazu, dass Naturkontakt Schmerzen potenziell lindert in dieser Gruppe?
Bis wann haben Sie denn den zeitlichen Rahmen gesetzt für diese Meta-Analyse?
Das ist immer schwer zu sagen, im
Okay.
wissenschaftlichen Kontext, weil der Begutachtungsprozess sehr lange dauern kann. Und potenziell wird eine Studie auch abgelehnt und muss neu eingereicht werden. Aber wenn alles gut läuft, dann könnte vielleicht schon Ende des Sommers die Studie verfügbar sein.
Ja, spannend.
Super. Also ganz herzlichen Dank, Herr Steininger, und liebe Grüße nach Wien, an Sie erst einmal. Und wir wissen ja eben auch aus der Wohn- und Architekturpsychologie, dass es eben dort auch eine Rolle spielt, etwas Naturbezug zu sich zu lassen. Martina, gerne noch.
Ja, wegen der Verlinkung zu Ihrer Studie, Herr Steininger, das würden wir gerne in unseren Shownotes verlinken, wenn das recht ist.
Ja, sehr gern, ja. Da macht es wahrscheinlich Sinn, einerseits die Pressemeldung der Uni Wien zu verlinken und aber auch natürlich die Studie selbst.
Ja,
Ja.
genau. Das werden wir machen für unsere interessierten Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich sage jetzt schon mal zum Ende des Gesprächs herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen und einen naturnahen Sommer.
Ja, danke auch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dann sage ich auch herzlichen Dank und liebe Grüße noch und Baba aus Wien.
Wohnsinn und Raumglück. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, es war etwas Interessantes für dich dabei. Hast du Fragen zum Thema? Dann besuch uns bitte auf unserer Website wohnsinn-und-raumglück.com. Dort kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen und findest immer aktuelle Infos und weiterführende Links zum Thema. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin grüßen euch Erika aus Hamburg. Tschüss
und Martina aus Wien. Tschüss und Baba.